ARD.
Letzter Spieltag in diesem Jahr. Die Bayern gegen Leipzig ein bisschen unter Druck, aber so schlimm ist die Lage beim Rekordmeister jetzt auch nicht. Sagt Sportvorstand Max Eberl.
Fakt ist vor dem Spiel, dass wir definitiv in die Winterpause als Erster gehen. Das ist Fakt. Und das ist erstmal eine sehr, sehr gute Ausgangslage.
Der VfB Stuttgart spielt gegen den FC St. Pauli und hat aktuell einen, der den Unterschied ausmachen kann.
Woltemade läuft an, Ball ist freigegeben. Woltemade mit rechts.
Außerdem am Wochenende der Abstiegskracher Bochum gegen Heidenheim. Die Heidenheimer in der Liga ja mit 6 Niederlagen in Folge. Unser Reporter Sebastian Ungermanns sagte, der Druck steigt.
Die Stimmung in Heidenheim ist für Heidenheimer Verhältnisse tatsächlich relativ angespannt.
Und das alles besprechen wir jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Herzlich willkommen, seid gegrüßt, schön, dass ihr dabei seid bei der letzten Vorschau-Folge im Jahr 2024 auf das Bundesliga-Wochenende. Mhm. An meiner Seite heute ist Jens Wahlbrot.
Tobi, ich bin ein bisschen wehmütig.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Warum bist du wehmütig? Weil es die letzte Folge ist?
Weil es die letzte Folge ist und weil du dir zur Feier des Tages sogar Kaffee in den Rum gekippt hast.
Einmal im Jahr trinke ich auch ein bisschen Kaffee.
Genau.
Aber so lange ist die Pause ja nicht, ne? Können wir ja, schon vorwegnehmen. Es sind nur 2 Wochenenden ohne Bundesliga-Fußball. Fühlt sich trotzdem irgendwie länger an.
Ja, ich gucke die Classics in der Zeit.
Aber lass uns erstmal wirklich das letzte Bundesliga-Wochenende in diesem Jahr angehen. Der 15. Spieltag beginnt am Freitagabend mit dem FC Bayern gegen RB Leipzig. Die Bayern sind auf jeden Fall schon Weihnachtsmeister. Herbstmeister geht jetzt dann theoretisch auch noch, je nach Konstellation und Ausgänge der anderen Partien. Übrigens, die Bayern waren in der Historie schon 26 Mal Weihnachtsmeister. Aha. Und 23 Mal davon haben sie auch diesen deutschen Meistertitel da geholt, um den es dann immer
den,
so geht.
Den unbedeutenderen meinst du?
Und sie haben seit 40 Jahren das letzte Spiel des Jahres nicht mehr verloren. Dazu kommen auch noch Tatsachen, die vielleicht ein bisschen wichtiger sind. Harry Kane ist wahrscheinlich wieder zurück, Davies auch, Gnabry auch wieder eine Option. Mhm. Also ich glaube, die Bayern werden da im letzten Spiel des Jahres dann nochmal zeigen, dass sie zu Recht da oben stehen.
Ja, die spielen gegen RB, ne? Weißt du? Hast du mitgekriegt?
Habe ich noch gar nicht geguckt auf den Gegner, aber...
Ja, also eigentlich ist das ja so ein Spiel, wo du sagst, okay, jetzt zeigen die Bayern nochmal, was sie drauf haben. In der vergangenen Saison hat Bayern übrigens auch am 14. Spieltag zum ersten Mal verloren. Das vergisst man immer.
Und was war am 15. dann?
Am 15. haben sie, glaube ich, gewonnen.
Weil es ist ja jetzt der 15.
Ich will aber sagen, das war ja dann irgendwie auch so die Zündung für eine dann am Ende nicht mehr so erfolgreiche Saison. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber RB, glaube ich, ist schon ein doch undankbarer Gegner zum falschen Zeitpunkt für die Bayern.
Naja, aber das haben wir ja in den vergangenen Wochen schon festgestellt, dass die Bayern punktemäßig in der letzten Saison tatsächlich ja sogar ein bisschen besser waren als jetzt. Aber es gibt eben in der jetzigen Saison kein Bayer Leverkusen, das wirklich so außergewöhnlich vorneweg marschiert.
Aber RB ist so ein bisschen zum Angstgegner in den letzten Jahren von den Bayern geworden. Ne? Die haben nur ein Pflichtspiel von den letzten 5 Pflichtspielen gegen die Bayern verloren. Ansonsten gab es immer mindestens ein Unentschieden, 2-mal sogar Siege.
Ja.
Und naja, du hast es ja... Wir haben es ja in den letzten Wochen immer wieder mal besprochen, ne? So, die Bayern sind im Moment ja nicht mehr so, ich sag mal, variabel, flexibel, dass sie ein Team wie RB einfach so herspielen. Am Anfang der Saison hätte ich gesagt, yo, das wird auf jeden Fall so kommen. Dieses Umschaltgame spielt RB total in die Karten. Das gibt mindestens ein Unentschieden. Also ich habe sogar im Gefühl, dass RB gewinnt gegen die Bayern.
Ja, zumal Šeško und Openda super drauf sind. Leipzig hat überhaupt keinen Druck, weil sie jetzt nach dieser Mini-Krise, die sie hatten, sich berappelt haben und eigentlich jetzt zufrieden in die Winterpause gehen können. Überwintern ja auch im Pokal noch. Aber ich will da nicht dran glauben, weil es ist Freitagabend, Topspielatmosphäre, bisschen Druck drauf. Die Bayern können solche Spiele.
Stimmt.
Und wie gesagt, können sich nicht leisten, mit so einer Missstimmung in die Pause zu gehen.
Aber Druck ist, finde ich, an der Stelle ein gutes Stichwort. Daniel Peretz ist bei den Bayern im Tor, weil Manuel Neuer ja nicht spielen kann. Und 4 der letzten 6 Schüsse aufs Tor von Daniel Peretz waren drin. Und auf der anderen Seite hast du halt mit Gulaschi und mit Van der Voort, auch wenn da zwischendurch bei Gulaschi es auch mal so eine kleine Krise gab, das beste Duo, statistisch betrachtet, im Tor in der Bundesliga. Auch das wird eine Rolle spielen. Jetzt lege ich mich sogar fest, Leipzig gewinnt das.
Dann halte ich auf jeden Fall mal dagegen. Wir haben auch euch gefragt, wie das ausgehen wird. Schießt Leipzig die Bayern in eine kleine Weihnachtskrise? Da haben wir eine Abstimmung gemacht im Fußballkanal der Sportschau auf YouTube. Und haben 61% von euch gesagt, nee, die Bayern gewinnen, ganz klar. 21% sagen, Leipzig holt den Auswärtssieg und 18% glauben an eine Punkteteilung. Mhm. Spannend wird dann sein, was die Verfolger machen, wenn Leipzig tatsächlich gewinnen sollte. Dann hat Leverkusen ja die Chance, richtig nah ranzurücken. Leverkusen spielt am Samstagabend im Topspiel gegen den SC Freiburg. Und da gibt es gerade viele Gründe zu jubeln. Erstmal natürlich über den geschmolzenen Rückstand auf die Bayern. 4 Punkte sind es eben aktuell nur. Und man freut sich so ein bisschen über Florian Wirtz, denn die Gerüchteküche brodelt sehr. Möglicherweise eventuell, niemand weiß nichts Genaues, keine Ahnung. Hat er aber verlängert bis 28, wo ich mir aber denke, ja, das muss ja nichts heißen. Ich glaube, dass er im Sommer trotzdem weg ist.
Ja, trotzdem ist es irgendwie ein Statement, ne? Wenn jetzt der FC Bayern verkündet hätte, ja, Wirtz wechselt im Sommer für welche Summe auch immer zu den Münchnern, hätte das ja schon irgendwie so eine Schwächeposition für Leverkusen bedeutet. Und das jetzt zu dem Zeitpunkt ist schon auch irgendwie ein Statement, wo die Mannschaft ja auch wieder im Aufschwung ist. Und ja, das ist, also ich glaube nicht, dass es ohne Kalkül passiert ist. Und am Ende ist es, glaube ich, trotzdem, auch wenn du sagst, ja, das heißt ja nichts, es ist eine Win-Win-Situation für beide, weil beide aus einer gefestigteren Position jetzt agieren können und natürlich wird der Marktwert von Florian Wirtz dadurch eher noch steigen.
Zu den Bayern wäre er eh nicht gegangen. Die können den nicht bezahlen. Er geht zu Real Madrid, ist meine Prognose. Er muss sich übrigens gar nicht aktuell irgendwie teurer machen oder interessanter oder Statement setzen, weil wenn du wirklich mal auf seine sportlichen Leistungen guckst, auf seine Torbeteiligungen, mehr Torbeteiligungen in dem Alter hatten in der Bundesliga-Geschichte bisher zu dem Zeitpunkt nur Haaland und Sancho. Also da ist er wirklich auf sehr gutem Weg. Und er ist der beste Zweikämpfer der Liga. Also er gewinnt nicht prozentual, aber die den absoluten Zahlen die meisten Zweikämpfe mit der Körpergröße von 1,77. Das ist Wahnsinn. Dazu die vielen Kilometer, die er abspult.
Ja.
Und jetzt eben gegen Freiburg, und das ist ja eine gute Gelegenheit, nochmal an dieses Tor des Jahres aus dem letzten Jahr zu erinnern. Kannst du dich daran erinnern, gegen Freiburg?
Ja, na klar.
Wahnsinn.
Das war das war wirklich outstanding, was er da gemacht hat. Dieses Dribbling gegen alle quasi, am Ende das Tor gemacht. Also das hat natürlich schon, ja, es ist ja nur ein Beispiel von vielen, die man für die Klasse von Florian Wirtz mittlerweile finden kann. Er hat meiner Meinung nach tatsächlich für die Bedeutung von Leverkusen oder was die Bedeutung für Leverkusen angeht, nochmal zugelegt. Das äußert sich vor allem, finde ich, in diesen Zweikampfwerten, ne? Also der ist ja einer, auch in den vergangenen Wochen, wo es dann, jetzt haben sie sich ja gefangen, aber es lief ja zwischendurch auch mal gar nicht so richtig gut, und Wirtz war immer einer, der sowohl erkennbar als auch statistisch herausgestochen ist. Das ist echt Leader-Mentalität in dem Alter und gerade auch auf der Position, ne? Also der so als hängende Spitze, Zehner, mal eher so aus dem Halbraum links kommt und so. Das ist jetzt nicht so eine Position, wo du Spieler an dich reißt, aber der hat jedes Spiel einfach.
Und bei ihm sind wir beide uns ausnahmsweise mal einig, finden das ist ein ganz guter Kicker eigentlich. Jetzt gegen Freiburg kommt auch Victor Boniface möglicherweise zurück. Der war ja lange verletzt. Das wäre also auch nochmal wichtig für ihn, auch nochmal in diesem Jahr dann vielleicht nochmal ein paar Minuten zu bekommen. Und meine Prognose da, Leverkusen wird das Spiel gegen Freiburg gewinnen. Dann gibt es noch mehr Verfolger. Eintracht Frankfurt spielt gegen Mainz am Samstagnachmittag. Und bei Frankfurt würde ich gerne das Fass Omar Marmoush nochmal aufmachen. Hat jetzt zweimal in Folge nicht getroffen. Da fragt man sich auch schon, was ist denn da los? Er hat insgesamt in dieser Saison in der Liga in 5 Spielen nicht getroffen. 4-mal davon hat Frankfurt dann nicht gewonnen. Also das ist jetzt dann ja natürlich schon auch irgendwie eine Abhängigkeit.
Ja gut, aber das finde ich war vorher eigentlich auch klar. Weil also wenn wer bei der Eintracht wirklich gescored hat, dann war er's. Und natürlich ist das Spiel auch ein Stück weit schon auf die Skills zugeschnitten. Vielleicht noch in Kombination mit Ekitike. Ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, dass die Eintracht auch schon so ein bisschen nach einem, ich sag mal, Ersatzmodus sucht, wenn Omar Marmoush halt eben jetzt gerade dann nicht liefert. Und das führt dazu, dass sie halt jetzt diesen Flow verloren haben. So, ne? Das muss man ja einfach sagen.
Du hast mir eine sensationelle Überleitung hingelegt. Die suchen natürlich nach einem Ersatz für Marmoush, weil natürlich wissen sie, der wird dann auch irgendwann weg sein. Den werden sie nicht halten können. Und da gibt es gerade, glaube ich, so eine Shortlist von Kandidaten. Und ein Kandidat ist ausnahmsweise, beziehungsweise nicht ausnahmsweise, ist ausgerechnet, das Wort habe ich gesucht, Johnny Burkhardt von Mainz 05 soll auf dem Zettel der Frankfurter stehen. Johnny Burkhardt jetzt aber im Spiel nicht dabei. Trotzdem bei ihm auch bemerkenswerte Saison. 40% aller Mainzer Tore, daran war er beteiligt. Das ist mehr MVP als Marmoush. Und Mainz ja sowieso bärenstark. Da haben 22 Punkte mehr als in der letzten Saison. Die waren vor einem Jahr Vorletzter. Und dann kam Bo Henriksen und der Rest ist Geschichte.
Ja, darüber haben wir ja nach dem Sieg gegen die Bayern auch schon gesprochen. Und wenn du mal schaust, Mainz hat gegen die Bayern gewonnen, gegen den BVB gewonnen. Gegen Stuttgart unentschieden gespielt, gegen Freiburg unentschieden gespielt. Nur gegen RB aus der Top-Region der Tabelle haben sie halt verloren. So wie die drauf sind gerade, ist das für mich auch ein Zeichen dafür, dass die in Frankfurt einen Punkt holen.
Ja. Nächste Partie. Wir kommen zum VfB Stuttgart, der sich auch so langsam oben ranpirscht. Der VfB spielt Samstag gegen St. Pauli und ist jetzt aktuell Sechster. So gut waren sie noch nie in dieser Saison. Und das ja auch in der Zeit mit durchaus Verletzungsproblemen. Aber sie haben ja, wen haben sie? Nick Woltemade hat in den letzten drei Pflichtspielen jetzt im Dezember immer getroffen und unser Reporter in Stuttgart und VfB-Experte Michael Bollenbacher, der erklärt mal den Hype um Nick Woltemade.
Servus und Grüße erstmal aus den Bergen. Ja, Nick Woltemade, was macht ihn gerade besonders? Er bringt eine andere Note rein, finde ich, beim VfB Stuttgart. El Bilal und Undav, die fehlen. Jetzt hat er mal die Chance bekommen. Das ist so ein bisschen sein großes Glück, wie ich finde. Nick Woltemade, wenn man den sich anschaut, 1,98 Meter, so ein Schlacks. Boah, technisch wahrscheinlich schwierig. Nee, von wegen, der hat eine ganz enge Ballführung, eine ganz besondere Technik. Der ist körperlich robust, obwohl man denkt, der könnte auf der Hantelbank noch so ein paar Kilo drauflegen. Aber ihm wird eine ganz zentrale Rolle mittlerweile zuteil. Vor allem in Heidenheim hat man das gesehen, finde ich, so ein bisschen Spielmacherrolle. Der hat die Bälle angezogen. Der hat sie festgemacht, der hat sich aufgedreht, der hat die Bälle verteilt, der hat nicht nur den Elfmeter geschossen, Strafstöße, ja eine Schwäche des VfB Stuttgart in letzter Zeit, 4 in Folge hatten sie verschossen, Goltemade sage ich schon, ja das ist einer seiner Spitznamen, unter anderem Big Nick, Woltemania und so weiter, der hat ihn dann gemacht, reingeschossen zum 3:1, hat das Selbstbewusstsein jetzt natürlich auch, nachdem er gegen Frankfurt getroffen hat, nachdem er im Pokal getroffen hat, nachdem er einen Doppelpack gegen Union erzielt hat. Und dieser lange Schlags wird immer wichtiger für den VfB Stuttgart, so ein bisschen Publikumsliebling habe ich das Gefühl gerade. Und eben diese Spielmacherrolle, die er jetzt eben ausfüllt, und mit dieser breiten Brust, bei diesem langen Schlags, kann es durchaus auch gegen St. Pauli wieder was werden mit Woltemade und dem Erfolg und dem Tor vielleicht für ihn.
Sagt Michael Bollenbacher, der übrigens auch einen VfB-Podcast macht, beziehungsweise einen Videopodcast bei YouTube, heißt Dein VfB.
Macht er den auch von der Skipiste?
Gut, das haben die Leute, die uns nur hören, natürlich jetzt nicht gesehen, dass Michael Bollenbacher da im Schneeanzug irgendwo in den Bergen war. Aber auch
sei
da,
ihm gegönnt.
Auch da kann man sich mit dem VfB auskennen.
Total. Und der ist ja wieder im Stadion, da könnte er sicher sein.
Und vor allem kennt er sich mit Nick Woltemade aus, der mit seinem Namen natürlich auch perfekte Vorlagen liefert für Folgentitel. Too Nick to Fail könnte man nehmen, Nick and Collect, wir lassen uns was einfallen. Und sicherlich auch gegen St. Pauli möglicherweise wieder einer, der wichtig sein wird. Bei den Hamburger müssen wir auch noch sagen, es ist ein besonderes Spiel für Trainer Alexander Blessin. Der kommt ja aus Stuttgart, ist in Bad Cannstatt, glaube ich, sogar geboren. Frau und Kinder wohnen da noch und hat seine 7 Bundesligaspiele für den VfB gemacht. Also das ist dann immer eine nette Geschichte, finde ich.
Ja, St. Pauli generell ist ja so eine nette Geschichte insgesamt, ne? Aber ich befürchte, es wird jetzt beim Gastspiel, also sie werden es dem VfB wieder schwer machen, aber über die nette Geschichte wird es am Ende nicht hinausgehen. Der VfB gewinnt das letzte Heimspiel.
Und dementsprechend steckt St. Pauli im Abstiegskampf. Und da gibt es an diesem Wochenende ein ganz, ganz heißes Spiel. Bochum gegen Heidenheim, am Sonntag ist das. Der VfL hat wahrscheinlich in der letzten Woche für die meisten Schlagzeilen in Fußball Deutschland gesorgt. Grund war der Feuerzeugwurf.
Oh ja.
Und wie schlimm der Torwart Patrick Drewes nun wirklich getroffen wurde. Mir wird das alles so ein bisschen zu weit weggerückt von der eigentlichen Tat. Also es spielte gar nicht mehr die Rolle, dass da jemand mit dem Feuerzeug geworfen hat.
Das stimmt.
Sondern es wurde dem Torwart irgendwie, wurde Schauspielerei vorgeworfen, was ich irgendwie ein bisschen unerhört auch finde. Weil das macht ja den Wurf nicht weniger schlimm.
Naja, und haben wir ja auch direkt nach dem Spiel schon drüber gesprochen. Weder du noch ich sind jemals von einem Feuerzeug aus, keine Ahnung, 35 Metern von oben geworfen, getroffen worden. Also ich finde, das ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, auch wenn ich im ersten Moment natürlich auch gedacht habe, wird er überhaupt getroffen? Das spielt keine Rolle am Ende, meiner Meinung nach.
Drewes hat aber ein paar Tage nicht trainieren können, weil er immer noch über Schwindel und Kopfschmerzen geklagt hat. Jetzt ist er wieder eingestiegen und der Trainer Dieter Hecking hat gesagt, wenn alles gut läuft, dann wird er wohl wieder zwischen den Pfosten stehen. Man hat ja zwischenzeitlich mal gedacht, ob das die Gelegenheit ist, Manuel Riemann mal zu bringen. Aber ich glaube auch, dass Patrick Drewes spielt, ist ja auch vor eigenem Publikum, also insofern wird er da ja wahrscheinlich wieder ein bisschen selbstbewusster auch auflaufen. Die werfen nicht mit Feuerzeugen. Also,
in Bochum werden auch ganz gerne Dinge geworfen, aber meistens nicht auf die eigenen Spieler.
Also Bochum muss natürlich gewinnen, ne? Sonst, also das sagen wir jetzt seit Wochen, sonst sind sie abgestiegen, aber also wenn nicht gegen Heidenheim, gegen wen dann? Weil, kommen wir mal zu den Gästen, Heidenheim, 6 Niederlagen in Folge in der Liga, das ist nicht mal Bochum passiert, glaube ich, also so eine Niederlagenserie. Die haben zwischendurch immer mal wieder einen ihrer beiden Pünktchen geholt. Mhm. Heidenheim hat in den letzten 9 Spielen nur einen einzigen Punkt geholt. Das ist ein richtiger Abwärtstrend. Und unser Heidenheim-Experte und...
Den haben wir, Leute, ja.
Ja, Sebastian Ungermanns, der erklärt uns mal die Lage beim ersten FC Heidenheim, wie die mit der Krise klarkommen und wie sie da vielleicht auch wieder rauskommen.
Hallo ihr zwei. Ja, die Stimmung in Heidenheim ist für Heidenheimer Verhältnisse tatsächlich relativ angespannt. Frank Schmidt und Holger Sandwald, der Geschäftsführer, haben vor dem Spiel gegen Stuttgart letzte Woche die Mannschaft und die Spieler klar in die Pflicht genommen und haben gesagt, wer nicht sein Leben auf dem Platz lässt, nicht die Heidenheimer Werte verkörpert, für den wird es eng im Kader. Vorteil bei Heidenheim ist natürlich die Trainerfrage, die stellt sich nicht. Frank Schmidt sitzt weiter bombenfest im Sattel und das sorgt für so eine Grundruhe, die zum Vorteil werden kann gegenüber anderer Abstiegskandidaten. Sportlich muss man sagen, sind vor allem zwei Punkte für mich interessant. Einmal die Defensive. Heidenheim hat die drittschlechteste Defensive der Liga. Das war letztes Jahr ein Prunkstück. Dieses Jahr läuft es noch gar nicht. Das muss besser werden aus Heidenheimer Sicht. Und offensiv ist Marvin Pieringer zurück. War er schon gegen Stuttgart, hat man in meinen Augen schon klar gesehen, war ein deutliches Upgrade, eine deutliche Verbesserung zu den Spielen vorher. Das könnte gegen Bochum der Unterschiedsspieler sein.
Oder es ist dann doch endlich mal wieder Paul Wanner. Wir haben dann neulich schon mal drüber gesprochen. Super Saisonstart und jetzt haben wir lange nichts von ihm gehört.
Ja, also tendenziell ist Wanner, würde ich sagen, gegen der VfL ist ja total robust geworden, seit Dieter Hecking da ist. Ne? Also wenn man auf die Statistiken guckt, das ist alles mindestens im Mittelfeld der Tabelle. Teilweise, was so zugelassene Großchancen angeht, ist es sogar Top 3. Also die sind total stabilisiert. Das heißt, da wird ein Bollwerk stehen und es wird dann für Heidenheim vielleicht eher dann mal auf so ein Dribbling-Skill von Paul Wanner ankommen. So. Also natürlich ist Pieringer als Zielspieler wichtig, weil das fehlte halt dann in den letzten Wochen, aber Paul Wanner kann dann schon eher den Unterschied machen. Nur du musst halt auch sehen, das bedeutet jetzt nicht, dass Heidenheim da ein spielerisches Feuerwerk abfeuern kann in Bochum und deswegen gehe ich dann mit einem Heimsieg für den VfL.
Paul Wanner würde ich gerne noch eine Frage stellen. Es gibt ja Spekulationen um seine Zukunft. Der BVB scheint Interesse zu haben. Wäre das ein guter Schritt dahin? Wäre das überhaupt denkbar? Der gehört ja den Bayern eigentlich, ja. Dass die Bayern ihn zum BVB geben, ist eigentlich nicht so richtig vorstellbar, weil die Bayern ja da auch die Chance nutzen sollten, eigene Talente dann tatsächlich auch mal zu fördern.
Naja, wenn...
Aber ist halt kein Platz für Wanner. Vielleicht.
Ja, stimmt. Gerade auch, weil Musiala ja sehr ähnlich veranlagt ist, sag ich mal, und auch ähnlich auf dem Platz aufgestellt wird. So. Das ist ja keine Position, wo du... Aber ich meine, man hat ja in der Nationalmannschaft gesehen, dass das mit Wirtz und Musiala auch klappen kann. Ne? Mhm. Trotzdem würde ich das für den BVB eigentlich für einen guten Move halten, wenn sie bis dahin mal ein Gesamtkonzept haben, was schlüssig ist. So. Dann, also wenn du einen Zehner einbinden kannst in dein Spiel, dann kauf Paul Wanner gerne.
Ja, zu Borussia Dortmund kommen wir dann jetzt noch, denn jetzt haben wir noch den Überblick über die vier Spiele, die wir noch nicht genannt haben, die am Wochenende stattfinden. Da ist Dortmund auch noch mit dabei. Geht aber los mit Hoffenheim gegen Gladbach.
Genau, ich sag nur ein Datum. März 22, Tobi, sage ich in jeder Folge. Was bedeutet das?
Das ist kein Datum, das ist ein Monat und ein Jahr.
Also dann sage ich einen Monat und ein Jahr.
Ich weiß es nicht.
Ich sag das jedes Mal. Das war das letzte Mal, dass Gladbach zwei Spiele in Folge gewonnen hat. Ergo werden sie in Hoffenheim wahrscheinlich nicht gewinnen, weil sie in der vergangenen Woche ja gewonnen haben. Ich glaube, eine Serie von zweien wird reißen. Tim Kleindienst hat noch nie gegen Hoffenheim getroffen. Das wird dieses Mal passieren. Für einen Gladbach-Sieg reicht es, glaube ich, nicht. Wird nun entschieden.
Dann haben wir Bremen gegen Union Berlin am Samstag. Bremen könnte theoretisch auf Platz 5 überwintern. Das finde ich irgendwie krass.
Hört.
Werder mit den zweitmeisten Kontertoren der Liga. Gegen Union ist Kontern aber irgendwie ein bisschen schwierig. Aber bei denen fehlt Abwehrchef Kevin Vogt, gelb gesperrt. Und Union hat 7 Spiele in Folge jetzt nicht gewonnen. Deswegen gute Chancen. Meine Prognose, Werder gewinnt.
Und was heißt das für Bo Svensson nachher? Glaubst du, über den diskutieren die
das dann? Das musst du dann da fragen. Das kann ich dir nicht beantworten.
Okay, ja, mach ich dann.
Müssen sie den Trainer fragen.
Kiel gegen Augsburg. Augsburg wird erstmals ohne Kapitän Joao Leo spielen müssen, weil der gelb gesperrt ist. Aber ich finde, sie sind trotzdem der Favorit in Kiel. Dennoch, Kiel schlägt die zweitmeisten erfolgreichen Flanken aus dem Spiel und hat die viertmeisten Kopfballtore der Liga erzielt. Augsburg ist bei beidem anfällig. Heißt, Kiel macht auf jeden Fall ein Kopfballtor, auch wenn sie nicht gewinnen werden, glaube ich.
Und zum Schluss noch das letzte Bundesligaspiel des Jahres 2024. Wolfsburg gegen Borussia Dortmund am Sonntagabend. Das ist die letzte Chance für den BVB auf einen Auswärtssieg in dieser Saison, in diesem Jahr. Sie haben wieder diesen furchtbaren Dezember-Blues. Der BVB hat die letzten 10 Spiele im Dezember nicht gewinnen können. Und jetzt geht es ausgerechnet nach Wolfsburg, wo sie ja im Pokal schon rausgeflogen sind. Und die Wolfsburger, ja, die schießen aktuell so viele Tore wie seit der Meisterschaft damals nicht mehr. Das könnte ungemütlich in die Winterpause gehen für den BVB.
Weißt du, wer der Gegner beim letzten Sieg des BVB im Dezember war?
Wolfsburg?
Greuther Fürth vor 3 Jahren.
Ja.
Also, ist nicht ihr Monat.
Ja, also wie gesagt, das ist beim BVB natürlich auch überhaupt nicht eine Saison, wie man sie sich vorgestellt hat. Und deswegen ist da richtig viel Druck drauf und ein Sieg eigentlich Pflicht.
Ja, aber das wird nichts, glaube ich.
Und dann schauen wir zum Schluss noch in die zweite Liga. Da wird die Hinrunde an diesem Wochenende schon komplett gemacht, der 17. Spieltag. Wir schauen mal schnell nochmal wieder auf diese wahnsinnig spannende Tabelle. Die muss man sich eigentlich wirklich einrahmen und aufhängen. Zwischen Platz 1 und Platz 10 sind nur 4 Punkte, mindestens die halbe Liga träumt da vom Aufstieg. Jetzt geht es erstmal darum, wer Herbstmeister wird Und wir haben vorhin mal hin und her gerechnet und gemacht und getan und rausgefunden, ohne Gewähr, 7 Teams kommen dafür in Frage. Tatsächlich 7 Teams können Herbstmeister werden. Wir schauen auf die Partien. Der Tabellenführer, die SV Elversberg, spielt gegen Schalke. Der zweite, der SC FC Köln, muss nach Kaiserslautern. Und der dritte, Paderborn, muss nach Karlsruhe. Uh-huh. Was sagst du?
Wer Herbstmeister wird?
Wer steht am Ende oben?
Paderborn.
Ich sage Köln.
Köln? Das heißt, die gewinnen in Lautern?
Ja.
Glaube ich nicht. Also guck mal, Düsseldorf, Magdeburg unentschieden, Elversberg, Schalke, da gewinnt natürlich Schalke jetzt mit dem Lauf, den die haben. Lautern, Köln unentschieden, Paderborn gewinnt gegen den KSC und Hannover gewinnt gegen Hertha. Damit wäre dann Paderborn Herbstmeister.
Aber wenn wir eins gelernt haben, dann, dass die zweite Liga
hört da nicht
total,
so genau hin.
Total unberechenbar ist. Bekommt ihr alles natürlich live und in voller Länge am Wochenende, jedes Spiel der zweiten und auch der ersten Liga bei uns in der Sportschau-App. Genau. Und die letzte Folge Bundesliga-Update, die Zusammenfassung des Wochenendes, gibt es dann am Montag, ganz frisch nochmal, mit Jens und Anne.
Genau, und wir hoffen, ihr seid dabei. Schönes Wochenende euch erstmal.
Macht's gut.